Laodicea 2.0. Wir werden heute ein Thema besprechen, was für wahre Christen seit der Gründung von Gottes Kirche von hoher Relevanz ist, am meisten aber für uns heute. Mein Ziel ist es, Ihnen interessante Parallelen zwischen den Tagen der ersten Christen und der heutigen Zeit aufzuzeigen. Auf Basis der Bibel, der einzigen Autorität und Quelle der Wahrheit, werden wir Fragen entwickeln, die sich jeder einmal stellen sollte. Und schließlich werden wir uns mit Ansätzen für deren Beantwortung auseinandersetzen und mit notwendigen Schlüssen, die wir ziehen müssen. Teil 1. Von Ephesus nach Laodicea. Durch einen Engel übermittelte Christus seinem Jünger Johannes eine Botschaft, die dieser an die sieben Gemeinden weitergeben sollte, die im ersten Jahrhundert nach Christus existierten in der Provinz Asien. Diese Botschaft war die Apokalypse des Johannes, das Buch der Offenbarung. Wir sprechen zwar von sieben Sendschreiben, aber in Offenbarung 1,11 lesen wir, dass Johannes ein Buch an die Gemeinden senden sollte. Lesen wir also gemeinsam die erste Bibelstelle. Ich werde heute übrigens hauptsächlich aus der Luther 84 zitieren. Und schlagen Sie bitte auf Offenbarung 1 und wir lesen die Verse 9 bis 11. Offenbarung 1. Beginnt in Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld Jesu, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Die Adressaten waren sieben tatsächliche Gemeinden in der Provinz Asien. Es steht jedoch außer Frage, dass dies eine Botschaft an Gottes Kirche zu allen Zeiten ist. Jedoch glaubt und lehrt Gottes Kirche seit langem, dass die Botschaft sich auch an sieben spezifische Epochen oder Ähren der Kirchengeschichte richtet. Ich werde es übrigens meistens als Epochen bezeichnen. Ich dachte, es heißt Äras, es heißt Ähren. Das Wort finde ich etwas seltsam. Also nennen wir es Epochen. In einem Artikel aus dem Jahr 2004 mit dem Titel What does the Church teach about Church Eras, also auf Deutsch, was lehrt die Kirche über Kirchenepochen, schreibt Herr Norbert Link das folgende. Die Kirche unter der Leitung von Herbert W. Armstrong ist in ihrer Lehre zu diesem Thema konsequent gewesen. Herr Armstrong schrieb im Pastor's Report, Band 2, Nummer 23, vom 26. Juni 1978, lassen Sie mich Ihnen sagen, was ich seit 50 Jahren immer gesagt habe. Vor 50 Jahren schrieb ich, dass die Botschaft an die sieben Engel der sieben Gemeinden im zweiten und dritten Kapitel der Offenbarung eine doppelte Interpretation und Bedeutung hat. Erstens verweist sie auf die sieben aufeinanderfolgenden Epochen oder Zeitabschnitten in den gut 1900 bis 2000 Jahren des Bestehens der Kirche. Und zweitens geht es um den geistlichen Zustand der Kirche in diesen Zeitaltern. Der Bericht beginnt mit der Kirche von Ephesus und der vorherrschenden Situation im 1. und 2. Jahrhundert, während und unmittelbar nach der Zeit der ersten Apostel. Verschiedene Kommentare und Autoren bestätigen diese Lehre. Exemplarisch möchte ich hier nur den Baptistenprediger Dr. Lehmann Strauß aus unserer kostenlosen Broschüre Die Mysterien im Buch der Offenbarung zitieren. Strauß sagt hier, jede Gemeinde individuell und die sieben Gemeinden als Ganzes stellen eine prophetische Voraussage dar. Ich sehe in den sieben Zeitaltern, in ihnen sieben Zeitalter oder Abschnitte im Leben der Gemeinde auf Erden, angefangen mit Pfingsten. Das Schreiben gibt ein prophetisches Bild von sieben Perioden aus der Kirchengeschichte hier auf Erden. Der Brief an die Laodicea, der letzte der sieben war, beschreibt prophetisch das Ende des Kirchenzeitalters, den Zeitraum, der unmittelbar der Wiederkehr Christi vorausgeht. Unsere materialistischen, inflatorischen Zeiten mögen sehr wohl das Ende des bestehenden Zeitalters kennzeichnen. Wie wir kürzlich in einer Predigt von Herrn Michael Link gehört haben, steht die Zahl 7 für Vollendung und für Perfektion. Dies kann in Bezug auf die Gesamtheit der Kirche als eine reine Jungfrau verstanden werden, die Christus, dem Bräutigam, am Tag der Hochzeit zugeführt wird. Lesen wir dazu 2. Korinther 11, Vers 2. Schlagen Sie bitte auf den 2. Korintherbrief, Kapitel 11. und Vers 2, wo wir lesen, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. In der ersten Auferstehung werden Geschwister aus allen sieben Epochen sein, die von Gott zur Vollendung und zur Perfektion gebracht werden, indem er sie zu ewig lebenden Gottwesen verwandelt. Die in Offenbarung 1,11 gewählte Reihenfolge ist keineswegs zufällig, sondern verrät uns, dass die Kirche Gottes, beginnend mit der Epoche von Ephesus, sieben Zeitalter durchläuft, die schließlich mit der Ära von Laodicea enden, in der wir heute leben. Ein kurzer Überblick über die sieben Epochen der Kirche Gottes und wie sie in der Offenbarung adressiert werden. In Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7, lesen wir von Ephesus, die ersten wahren Christen, genannt die Nazarener. In der Bibel wird von den Christen auch als die Sekte der Nazarener gesprochen. In Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11, lesen wir von Smyrna. Diese Gemeinde hat mit Polycarp begonnen, einem Jünger des Johannes. In Offenbarung 2, 12 bis 17 lesen wir von der Gemeinde Pergamon, genannt die Paulikianer. Thyatira, die Waldenser, beginnt in Offenbarung 2, die Verse 18 bis 29. Hier ist wichtig zu bemerken, dass Reste von Thyatira noch bei der Wiederkunft Christi bestehen werden. Die Gemeinde von Sardes wurde im 16. Jahrhundert in England gegründet. Wir lesen von der Gemeinde von Sardes in Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Reste von dieser Gemeinde werden auch noch zur Wiederkunft Christi bestehen. Und Herbert W. Armstrong kam zur Sardes-Ära mit der Kirche Gottes in Berührung. Die Philadelphia-Kirche begann dann unter Herbert W. Armstrong im Jahr 1933. Wir lesen davon in Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Und auch von dieser Kirche werden Reste noch zur Wiederkunft Christi bestehen. In unserer kostenlosen Broschüre »Die Mysterien im Offenbarung« schreiben wir weiter. Kurz vor seinem Tod im Jahr 1986 stellte Herr Armstrong in einem Gebet im Beisein des Ältestenrates die Frage, ob er den Staffelstab nicht an die Laodicea-Ära weitergeben würde. Und die darauffolgenden Ereignisse haben diese Frage zur Genüge mit Ja beantwortet. Die Epoche der Laodicea, die Kirche Gottes nach dem Tod von Herbert W. Armstrong, finden wir in Offenbarung 3 und in Versen 14 bis 22. Und im Verlaufe dieser Epoche wird Christus wieder zurückkehren. Schlagen wir auf Offenbarung 3 und lesen wir Vers 20. Sie können den Finger in Offenbarung lassen. Wir werden dort sehr viel Zeit in diesem Buch verbringen. Offenbarung 3 und lesen wir Vers 20. Hier steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Also Christus kommt zur Zeit der Laodicea. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten, besser das Hochzeitsmahl, und er mit mir. Wir erkennen also bereits die immense Bedeutung, die diese beurteilende und ermahnende Botschaft mit sich bringt. Bevor wir uns den Implikationen der Tatsache zuwenden, dass wir heute in der Ära der Laodicea leben, begeben wir uns auf eine kurze Reise in die Vergangenheit und werfen einen gemeinsamen Blick auf die alte Stadt Laodicea. Achten wir hier besonders auf die Umstände, innerhalb derer die Gemeinde existierte. Teil 2, Laodicea 1.0. Gegründet wurde Laodicea zwischen 261 und 253 vor Christus durch Antiochos II. Interessant ist, dass es ein Vorläufer von Antiochos Epiphanes war und wir alle wissen, für wen der ein Vorläufer ist. Die Stadt wurde gegründet auf den Überresten einer anderen Siedlung und wurde benannt nach Laodike, seiner ersten Ehefrau. Laodicea hatte zu Hochzeiten vermutlich zwischen 75.000 und 100.000 Einwohnern. Die Stadt bildete die Spitze eines Dreiecks mit den Städten Hierapolis und Kolossä. Während uns letzterer natürlich aus dem Brief an die Kolosser bekannt ist, lesen wir von Hierapolis nur ein einziges Mal in der Bibel, und zwar in Kolosser 4,13. Die Ruinen von Hierapolis liegen in der heutigen Türkei bei Pamukkale. Dieser Name bedeutet Baumwollburg oder Baumwollfestung. Wegen der beeindruckenden Kalksteinterrassen, die aus den unablässig sprudelnden, hochmineralhaltigen Thermalquellen resultieren. Diese heißen Quellen waren Teil der Wasserversorgung von Laodicea. Da die Stadt keine eigenen Quellen hatte, wurde heißes Wasser aus Hierapolis und kaltes Wasser aus den Bergen von Kolossä herangeleitet. Beides war beim Eintreffen jedoch lauwarm. Schlagen wir hierzu auf Offenbarung 3 und Vers 16. Offenbarung 3 und Vers 16, wo wir lesen, Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Zurück in die Vergangenheit. Zu Fuß konnte man alle diese drei Städte innerhalb eines Tagesmarsches erreichen. Die Strecke von Hierapolis nach Kolossae über Laodicea beträgt etwa 33 Kilometer. Zu Zeiten des römischen Imperiums wurde aus Laodicea ein Zentrum der Wirtschaft und der Gesundheitsindustrie. Die Stadt erlangte großen Reichtum, der sich in opulenter und aufwendiger Architektur und Infrastruktur widerspiegelte. Zum Beispiel hatte wirklich jedes Haus eine Wasserzuleitung. Sehr interessant für diese Zeit. Laodicea wurde reich durch die Textilindustrie. Baumwolle gedieh auf den fruchtbaren Böden um die Stadt herum. Und eine mit dem mineralhaltigen Wasser verdünnte Wurzel war eine lukrative Methode zur Herstellung purpurner Stoffe. Wesentlich günstiger als das damals verwendete Sekret der Purpurschnecke. Laodicea war außerdem berühmt und reich wegen einer medizinischen Schule und Produkten, unter anderem das Heilwasser und Augensalben. Und Laodicea war ein bekanntes Finanzen- und Bankenzentrum. Die Stadt wurde im ersten Jahrhundert gleich zweimal verwüstet von einem Erdbeben und beide Male erholte sie sich aus eigenen Kräften und lehnte Hilfe durch die Römer ab. Archäologen fanden mehrere griechische Inschriften in der ganzen Stadt, die sagten, durch unsere eigene Kraft. Wir sehen also Stolz. Davon lesen wir in Offenbarung 3, Vers 17. Müssen Sie jetzt nicht aufschlagen, lesen wir nachher nochmal. Es befanden sich auch mindestens 20 christliche Kirchen auf der historischen Stätte. Erbaut wurden diese im 4. Jahrhundert während der Herrschaft von Konstantin, der das Christentum im Jahre 313 nach Christus legalisierte. Etwa zwischen 325 und 382 nach Christus fanden Laodicea ein Konzil statt, das das im Jahre 346 nach Christus per Dekret verfügte Verbot, den Sabbat zu halten, bestätigte. Denken Sie auch hier im Kontext an den Gründer von Laodicea, dessen Nachfolger Antiochos Epiphanes in naher Zukunft selbst einen Nachfolger haben wird. Die Stadt besaß nicht nur ein Amphitheater, sondern gleich zwei. Archäologische Ausgraben zeigen, dass bei dem Theater im Westen die Morgensonne die Bühne von hinten beschien. Es fasste etwa 8000 Zuschauer. Bei dem Theater im Norden wurde die Bühne von vorne durch die Nachmittagssonne beleuchtet und es war gebaut für 12.000 Zuschauer. Die Laodicea konnten praktisch den ganzen Tag in Unterhaltung schwelgen. Man muss keine besonders lebhafte Fantasie haben, um die Parallelen zu der Welt zu erkennen, in der wir heute leben. Ebenso wie die Laodicea existieren auch wir in einer reichen, aber sehr fragilen Komfortzone und auch ansonsten sind die Ähnlichkeiten frappierend. Wir haben fließendes Wasser zu jeder Zeit. In der Mitte von dem alten Laodicea befand sich ein riesiger Pool und was haben wir heute in jedem Dorf, in jeder Stadt? Schwimmbäder und Wasserparks. Alles, was nötig ist, lässt sich heutzutage in kürzester Zeit erreichen und besorgen. Amazon liefert am nächsten Tag und die Laodicea mussten noch 2 Tage gebraucht haben, um nach Hierapolis und Kolossae und wieder zurücklaufen. Unser reiches Wirtschaftssystem ist geprägt durch eine Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Wir hörten letzte Woche oder vor ein paar Wochen von den Retz darüber. Es ist geprägt durch eine Überproduktion von Gütern. Das Thema geplante Obsoleszenz ist sicherlich für jeden interessant, der es noch nicht kennt. Es gibt eine interessante Arte-Doku, die heißt Kaufen für die Müllhalde. Sagt dann einiges aus. Auch wir haben heute ein Gesundheitssystem, das allein auf Profit ausgerichtet ist. Big Pharma. Und wir haben eine überbordende und scheinbar allmächtige Finanzindustrie. Ich sage nur Worte wie BlackRock, Vanguard, Fidelity, unglaublich mächtige Konzerne. Jedes Dorf hat eine christliche Kirche. Bei uns in Osthessen steht praktisch an jeder Kreuzung ein Kreuz. Nennt sich Bildstock. Die Sabbateinhaltung ist zwar noch nicht verboten, aber wir alle wissen, dass dies sehr bald der Fall sein wird als das Mahlzeichen des Tieres. Der letzte Nachfolger von Antiochos Epiphanes wird dieses Verbot über uns bringen, die wir uns heute hier versammelt haben, um den Sabbat gemeinsam zu halten und die sie mir zuhören. Während bei uns die Amphitheater, also die großen Kinos und Autokinos, eher rückläufig sind, steigt das Angebot der Streamingdienste immer weiter. Auch unsere Gesellschaft ist der ständigen Sucht nach Entertainment anheimgefallen. Und zu guter Letzt, auch unsere Gesellschaft ergibt sich im Stolz. Gerade erst hatten die Alphabet People wieder ihren eigenen Monat, um den Stolz zu zelebrieren. Man stelle sich vor, es gibt einen Muttertag, einen Vatertag, es gibt einen Nationalfeiertag, es gibt einen Weltkindertag, aber einen ganzen Monat für eine marginale Gruppe von übersexualisierten und vollblendeten Vollstreckern von Fetischen, die Gott ein Gräuel sind. Und jetzt bereits werden Stimmen laut, diese radikalen und intoleranten Bewegungen eine ganze Jahreszeit zu widmen. Naja, aber auch abseits offensichtlicher Sünde feiern wir uns selbst auf Instagram und anderen Medien. Und Influencer gilt heutzutage sogar als Berufsbezeichnung. Wir leben im Zeitalter des Narzissmus. Ob auch die Laodicea daran litten? Ich würde mal spekulieren, definitiv. Lesen wir also gemeinsam das mahnende und zugleich niederschmetternde Urteil, das Christus der letzten Kirchenära ausspricht, der Ära der Laodicea. Und stellen wir auch direkt den Vergleich zu unserer heutigen Zeit an, indem wir unsere eigene Gesinnung diesem Lackmustest unterziehen. Schlagen wir also auf Offenbarung 3 und lesen wir die Verse 4 bis 18. Offenbarung 3, 14 bis 18, das wäre ein bisschen lang. Beginnt in Vers 14, wo wir lesen, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Die Laodicea hatten also Werke, aber sie waren ihrem Wirken nur halbherzig. Norbert Link stellte in dem Artikel Lukewarm, also lauwarm, aus dem Jahr 2017 folgende Fragen. Haben wir unsere erste Liebe verloren? Haben unsere Werke zugenommen oder sind sie nicht vollkommen vor Gott? Sind wir beharrlich und arbeiten wir oder sind wir müde geworden? Sind wir eifrig für Gott und seinen Weg, bereit zu überwinden und zu bereuen, was in unserem Leben falsch ist? Oder sind wir lauwarm geworden? Das sind Fragen, die sich jeder wahre Christ stellen sollte, um kontinuierlich zu prüfen, ob der Kurs noch stimmt und das Wachstum gegeben ist. Lesen wir weiter in Vers 17. Du sprichst, ich bin reich und ich habe genug und ich brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Die Laodicea suhlten sich in dem Wohlstand, den ihre Gemeinde genoss. Sicherlich hatten sie einen Ort, um regelmäßig die Versammlung zu halten. Scheinbar gab es unter ihnen auch keine nennenswerte Armut. Und für jegliche Freuden des Lebens, wie Unterhaltung und reichliches Essen, war stets gesorgt. Sie brauchten scheinbar nichts und niemanden. Nicht mal Hilfe von außen, als ihre Stadt von einem Erdbeben getroffen wurde. Wie die Inschriften sagen, durch unsere eigene Kraft. Die Laodicea waren sich nicht mal bewusst, in welchem jämmerlichen Zustand sie sich befanden. Trotz ihres physischen Reichtums waren sie arm vor Gott. Trotz ihrer Fähigkeit, die Augen zu heilen, waren sie selbst blind für ihren halbherzigen Wandel. Man könnte an den Balken im eigenen Auge denken. Und trotz ihrer prosperierenden Textilindustrie waren sie bloß, also nackt. Man fühlt sich an das Märchen des Kaisers Neue Kleider erinnert. Erkennen wir den Wohlstand, den wir heute leben? Ein Ort, um die Versammlung zu halten? Ein Festort für das Laubhüttenfest? Eine funktionierende Infrastruktur mit Technik, jede Woche wieder, Organisation, Abläufen, ständig neuer Content auf der Webseite? Wöchentliche Predigten, Kurzpredigten, Splitpredigten, Updates. Wir haben Leitartikel, wir haben Broschüren in mehreren Sprachen. Alles selbstverständlich? Das Gegenteil ist der Fall. Eine unserer Hymnen trägt den schönen Titel Nicht aufgrund unserer Kraft. Einige wissen es noch, vor 11 Jahren sah es hier ganz anders aus. 15 Leute in einem Karnevalsvereinsheim. Niemand kannte den anderen. Ich selbst habe mich unwissenhaft in einem etwas zweifelhaften Hotel eingemietet. Von WebEx konnte keine Rede sein. Wir haben aus Skype die Versammlung gehalten. Wir hatten CDs mit den Liedern, die wir gleichzeitig versucht haben abzuspielen. Es gab kein Update, es gab keine Weltnachrichten auf Deutsch und etwa 20 Broschüren. Und heute sehen Sie sich um. Wir haben einen substanziellen Anteil an Live-Musik mittlerweile. Jedes Jahr 3 bis 4 Broschüren. Simultan übersetzte Botschaften am Laubhüttenfest. Prediger aus den USA, aus Kanada, aus Großbritannien besuchen uns. Wie sehr wissen wir das wirklich zu schätzen oder wie sehr nehmen wir das für selbstverständlich? Und wie sieht es mit unserer Bereitwilligkeit aus, Hilfe anzunehmen und zu erbitten? Nun, die Zeremonie der Fußwaschung beim jährlichen Passa sollte uns diese Wichtigkeit lehren. Lesen wir also weiter in Vers 18. Vers 18, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Christus bietet den Laodiceern also einen Ausweg an. Zunächst erkennen, dass sie anstatt Überfluss vor allem Defizite an den wichtigen Dingen hatten. Und er ermahnt sie, sich auf das zu konzentrieren, was gut und wahr ist. Und es mit Eifer zu verfolgen. Er spricht von im Feuer geläutertem Gold. Das ist eine Anweisung, den Glauben zu prüfen und ihn festzumachen. Schlagen wir hierzu 1. Petrus auf, im 1. Kapitel, und lesen wir gemeinsam Vers 7. Erster Petrus, Kapitel 1 und Vers 7, wo wir lesen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Diese Prüfung des Glaubens, dieses Festmachen, kann natürlich nur anhand der Worte Gottes erfolgen, die ebenfalls im Feuer geläutert sind. Wir lesen hierzu in 2. Samuel 22, 31, brauchen Sie aber jetzt nicht aufschreiben, schlagen Sie aber auf. Nee, umgekehrt. Nicht aufschlagen, schreiben Sie es auf. Wir lesen weiter von weißen Kleidern. Eine Beschreibung eines unschuldigen Lebenswandels, nicht besudelt vom Schmutz dieser Welt. Ein Wandel unter der Führung von Gottes Heiligen Geist. Schlagen wir dazu auf Prediger Kapitel 9. Das Buch Prediger nach dem Buch der Sprüche, Kapitel 9, und lesen wir Vers 8. Prediger 9, Vers 8, wo wir lesen, lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Dann kommen wir zur Augensalbe. Augensalbe, die Augen zu salben. Das ist eine Anspielung auf die geistliche Nutzlosigkeit der Salbe der Laodicea. Stattdessen sollten sie sich auf Christus besinnen, der selbst Blinde wieder sehend gemacht hat. Wir lesen das in Psalm 146, in Vers 8. Das Wort Salben ist eine Übertragung des griechischen Wortes Enchrisai. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Enchrisai. Dieses ist verwandt mit dem Wort Chrio, Chrio, welches in Bezug auf den Heiligen Geist gebraucht wird. Lesen wir hierzu 2. Korinther 1 und Vers 21. 2. Korinther, kommt nach 1. Korinther. 1 und Vers 21, wo wir lesen, Gott ist's aber, der uns festmacht, samt euch in Christus, und uns gesalbt und versiegelt in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Diese Worte sind verwandt. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie steht es diesbezüglich um uns? Arbeiten wir daran, unseren Glauben festzumachen? Studieren wir? Meditieren wir? Beten wir um Erkenntnis und fasten gelegentlich? Kurz, stabilisieren wir die vier Säulen unseres christlichen Weges, damit sie fest und stabil auf Christus, unserem Felsen, ruhen? Die Zeit, die vor uns liegt, wird die beiden Erdbeben, die Laodicea getroffen haben, aussehen lassen wie ein leichtes Zucken. Wie ist es also um unseren Lebenswandel bestellt? Sind wir verstrickt in die Belange der Welt? Herr Link stellt des Öfteren die Frage, wie lange man im Schmutz herumwarten kann, ohne selbst schmutzige Füße zu bekommen. Und überprüfen wir uns regelmäßig? Betrachten wir unser Innerstes objektiv und im Lichte, das Jesus Christus selbst ist? Denn nur so können wir mögliche Korrekturen vornehmen, wenn nötig. Und nur mit klarem Blick erkennen wir, dass wir weit davon entfernt sind, aus eigener Kraft etwas zu schaffen, wofür wir die Hilfe Gottes benötigen. Teil 3. Laodicea 2.0. Wenn wir uns nun der uns umgebenden Kirchenepoche zuwenden, dann muss ich noch auf eine Besonderheit des Schreibens an die Gemeinde in Laodicea hinweisen. Hierzu lesen wir Offenbarung 3,14 einmal in der Übertragung von Professor Herbert Janssen, das Neue Testament von 2009. Hier lesen wir, und dem Boten der Gemeinde von Laodikea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Die Authorized Version bringt den Vers ganz ähnlich. Und dem Engel der Gemeinde der Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahre Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Im Gegensatz zu den anderen Gemeinden, wo gesagt wird, die Gemeinde von Ephesus, die Gemeinde von Smyrna, die Gemeinde von Thyatira, lesen wir von der Gemeinde der Laodicea. Ich habe allerdings nur eine einzige deutsche Bibelversion gefunden, wo das bei rauskommt. Das in der Mehrheit der Bibelversion mit Laodicea übertragene Nomen steht nämlich im Dativ weiblich Singular. Dies mag die Individualität als Besonderheit der Laodicea hervorheben. Als Bezug zur heutigen Zeit könnte man sehen, dass unsere Kirche heute sehr weit verstreut ist. Sicherlich örtlich, aber wir sind auch ironischerweise durch die Digitalisierung etwas entfremdet. Denn einerseits gestattet sie uns, über weite Strecken in Echtzeit miteinander zu kommunizieren, aber gleichzeitig sorgt sie auch für eine verminderte Aufmerksamkeitsspanne und für eine abnehmende Fähigkeit zu echter Kommunikation. An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch einmal allen die hervorragende Kurzpredigt »Die Kunst der Kommunikation« von Herrn Morsek ans Herz legen. Nun, die Menschen aus Laodicea kamen in Laodicea zusammen. Heute und an jedem Sabbat kommen Christen, die einen philadelphischen Geist zu erlangen oder zu behalten anstreben, in Speyer zusammen. Oder in Berlin. Oder in anderen Orten, innerhalb und außerhalb dieser Republik. Wie der Schweiz. Wie in Österreich. Und natürlich im WebEx. Sie alle, die Sie mir heute zuhören, Sie und ich, wir leben in der Ära von Laodicea, aber wir haben die Möglichkeit, die wir als Verpflichtung begreifen sollten, Teil der Kirche von Philadelphia zu sein. Wir stellen also fest, dass dieses Buch der Offenbarung, eine Prophezeiung auf die Endzeit, nicht nur von Ereignissen kündet, die kurz bevorstehen, sondern auch klare Aussagen über den Zustand der Welt und der Ära in Gottes Kirche trifft, in der wir uns befinden. Somit erhalten wir einen Maßstab, an dem wir uns überprüfen können und müssen. Dies gilt sowohl individuell für jeden von uns, als auch für uns als Kirche im Gesamten, die wir ja ein geistiger Organismus sind. Ich möchte hier aus unseren Glaubensgrundsätzen zitieren. Wir glauben, dass die Kirche ein geistlicher Organismus ist und kein Gebäude, dass Christus das Haupt der Kirche ist und dass die Kirche aus allen Mitgliedern besteht, in denen Gottes Heiliger Geist lebt. Wir glauben, dass Kirchenmitglieder von Gott berufen werden und dass sie den Heiligen Geist erhalten, wenn sie sich aufrichtig bereuen, zum Glauben gelangen, durch Untertauchen oder Wasser getauft werden und von einem wahren geistlichen Gottes die Hände aufgelegt werden. Als Gemeinde versteht sich die KEG eindeutig als Teil des Überbleibsels von Philadelphia. Lesen wir hierzu gemeinsam Offenbarung 3, die Verse 7 bis 11, wo Christus die Gemeinde von Philadelphia adressiert. Offenbarung 3, beginnt in Vers 7, wo wir lesen, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft, und du hast mein Wort bewahrt, und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern Lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weiter in Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Erdkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Und in Vers 11. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wir lesen hier von der offenen Tür, von Christus selbst geöffnet für diejenigen, die eine philadelphische Gesinnung oder einen philadelphischen Geist haben. Wenn wir den Begriff der offenen Tür untersuchen, dann finden wir einen möglichen Bezug auf das Predigen des Evangeliums auf Erden zu einem Zeugnis, noch vor der Wiederkunft Christi. Bekräftigende Bibelstellen dafür sind unter anderem Apostelgeschichte 14, 27. Schlagen wir also auf Apostelgeschichte 14. Und lesen wir Vers 27, Apostelgeschichte 14, Vers 27, wo wir lesen, als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Eine weitere Stelle finden wir in 1. Korinther 16, 9. Ein paar Seiten weiter, 1. Korinther. Das letzte Kapitel, 1. Korinther 16, Vers 9, wo wir lesen, denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken, aber auch viele Widersacher sind da. Und eine weitere Bibelstelle, die das bekräftigt, finden wir in Kolosser 4 und Vers 3. Kolosser 4 und Vers 3, wo wir lesen, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Ein weiterer Aspekt der offenen Tür ist natürlich der Eintritt ins Reich Gottes. Selbstverständlich sind diese beiden Aspekte untrennbar miteinander verbunden und definieren somit auch den Auftrag unserer Kirche in dieser Endzeit. Das Evangelium vom Reich muss gepredigt werden, bevor das Ende kommen kann. In Matthäus 24, 14, brauchen Sie nicht aufschlagen, lesen wir: Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. In unserer Broschüre über die Mysterien im Buch der Offenbarung schreiben wir: In der Parabel der 10 Jungfrauen gingen die 5 weisen Jungfrauen, die sich vorbereitet hatten, mit Christus zur Hochzeit. Und wie Matthäus 25, Vers 10 uns erzählt, wurde die offene Tür nach ihnen verschlossen. Als die 5 törichten Jungfrauen, die nicht bereit waren, ankamen und riefen: Herr, Herr, tu uns auf, antwortete Christus ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. In Lukas 13 lesen wir ebenfalls, dass eine Zeit kommen wird, wenn der Herr des Hauses, das heißt der Herr der Kirche Gottes, und das ist Christus, die Tür verschließen und niemanden von denen mehr hereinlassen wird, die noch draußen stehen und anklopfen. Die offene Tür wird also mit dem Vermögen der 5 weisen Jungfrauen assoziiert, in das Reich Gottes einzutreten. Lesen wir im Gegensatz dazu Offenbarung 3, Vers 20. Zuvor haben wir gelesen, dass die Gemeindemitglieder anklopfen, um hineingelassen zu werden. Und in Offenbarung 3, Vers 20 lesen wir: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Das war aus der Menge-Bibel entnommen. Wir sehen also Christus selbst, wie er nach der verheerenden Beurteilung der Kirche der Laodicea vor der Tür seiner eigenen Gemeinde steht und anklopft. Ein seltsames Bild, aber vor allem Ausdruck seiner und Gottes Geduld und Barmherzigkeit. Wenn jemand also auf seine Stimme hört und es gestattet, dann wird Christus in sein Leben treten und die Führung übernehmen. Und schließlich wird er mit ihm das Hochzeitsmahl halten. Es geht hier natürlich um die erste Auferstehung. Kommen wir zu Teil 4. Von Laodicea nach Philadelphia. Wir sehen also, dass es möglich ist, die laodiceische Gesinnung in eine philadelphische Gesinnung zu wandeln. Nämlich indem man Christus in den Mittelpunkt seines Lebens stellt, seinen Glauben annimmt und wirken lässt und ihm gehorsam ist. Lesen wir hierzu Galater 2, Vers 20. Den Brief an die Galater, das Kapitel 2. Und Vers 20, diesmal aus der Lutherbibel 1912, Galater 2, Vers 20. Ich lebe aber, sagt Paulus, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Nun, auch wenn es mal schwerfällt, nun glauben Sie mir, wir alle haben diese Phasen, diese individuell auf unsere Schwächen zugeschnittenen Schläge, die wir einstecken müssen, die besonders wehtun. Aber es ist definitiv so, dass wir versuchen müssen, diese möglichen Züchtigungen als zu unserem Besten anzunehmen, was nicht angenehm ist. Aber selbst Christus sagte, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen. Der Gemeinde der Laodicea, sagt Christus in Offenbarung 3, 19, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tut Buße, besser bereut und kehrt um. Wir leben also alle in der Ära der Laodicea. Und wir leben alle unter dem Einfluss jener Faktoren, die ich zuvor aufgezählt habe. Und im Gegensatz zu einem Mitglied der alten Gemeinde der Laodicea können wir natürlich keineswegs die Stadt einfach verlassen und uns einfach auf den Weg nach Philadelphia begeben. Tatsächlich wäre das damals ohne weiteres in 3 Tagesmärschen zu bewältigen gewesen. Raus aus Laodicea. Natürlich kann man sagen, dass unsere Welt heute weitaus weniger beschwerlich ist als die Welt der Antike im ersten Jahrhundert nach Christus. Aber so ganz leicht ist es doch nicht. Zunächst mal ist es alles, was wir kennen. Außerdem ist es auch alles, was wir haben. Was die heutige Zeit für uns zu einer so großen Herausforderung macht, ist die Tatsache, dass die Welt voller Ablenkungen ist, die uns alle jederzeit direkt umgeben. Die Verführung lauert überall. Sie ist nur einen Knopfdruck entfernt. Ein Wischen am Smartphone, eine Serie auf Amazon oder eine halbe Stunde mit dem Auto zur Party. Wir können Laodicea nicht physisch verlassen. Wir müssen es geistlich verlassen. Ebenso verhält es sich mit Babylon. Wir können die Welt nicht räumen, sondern wir müssen sie überwinden. wenn wir bei unserer Selbstprüfung feststellen, dass wir unseren Eifer verlieren, wenn uns dieser Weg, und es ist wahrlich kein leichter Weg, aber wenn der uns mal entgleitet und vielleicht zu einer Belastung wird, dann müssen wir schleunigst das Ruder herumreißen, denn das darf nicht passieren. Lesen wir hierzu Lukas Kapitel 21, Vers 36. Lukas 21, und Vers 36, wo wir lesen: So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Anstatt zu sagen, siehe, welch eine Mühsal, die wir in Malachi 1,13 lesen können, müssen wir danach streben, wieder Freude und Eifer in unseren christlichen Weg einzubringen. Wenn wir selbstgerecht sind und meinen, wir bräuchten nichts, wir sind ja reich, dann denken wir an die Worte des Paulus in 1. Korinther 10,12. Darum, wer meint, er stehe, der mag zusehen, dass er nicht falle. Wenn wir also unsere Gesinnung überprüfen und feststellen, dass noch Raum nach oben offen ist, und glauben Sie mir, der Raum ist für jeden nach oben offen. Und wenn wir feststellen, dass wir uns nicht mehr immer mehr in Richtung eines philadelphischen Geistes entwickeln, dann erinnern wir uns, dass Christus an unsere Tür klopft und bei uns Einlass begehrt. Gott, der Vater und Jesus Christus erwarten von uns Eifer, Hingabe, Engagement, Tatkraft und Ausdauer bis zum Ende. Gott gibt uns auch die Kraft dafür, durch seinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Wir sollten ihn mit unserem ganzen Herzen, unserem ganzen Verstand und unserer ganzen Seele lieben. Unser Leben muss ganz und gar im Dienste Jesu Christi stehen, der uns mit seinem kostbaren Blut teuer erkauft hat. Wir gehören uns ganz einfach nicht mehr. Aber Gott wird uns ermöglichen, uns zu korrigieren. Ermöglichen wir ihm also diese Korrektur. Und lesen wir zum Abschluss 2. Petrus 1 und die Verse 10 bis 11. 2. Petrus 1, beginnt in Vers 10, wo wir lesen: Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, dann werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.